Can you hear me now?
Yes, we can hear you.
Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
We have it totally under control. It's one person coming in from China, and we have it under control. It's going to be just fine.
Zusammen mit meinen Kollegen der Landtagsfraktion der Freien Demokraten haben wir beschlossen, die Auflösung des Thüringer Landtages zu beantragen. Damit möchten wir Neuwahlen herbeiführen.
Die Liebe zum Fußball ist die Liebe zu, ist eigentlich gleichzusetzen mit der Liebe zu, für mich zu Diego Armando Maradona, weil er eigentlich einfach ein Teil dieses Fußballs ist und das Besondere daran auch verkörpert.
Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? Ja, Sie müssen mit meinen Antworten klarkommen, so wie ich mit Ihren Fragen. Okay?
Und deshalb sollten wir schauen, dass wir nicht zu viele Menschenleben zerstören und gleichzeitig, das wissen wir ja, damit auch die Wirtschaft am Laufen halten. Und in diesem Sinne bitte ich Sie, auch die nächsten nicht einfachen Tage mit uns gemeinsam durchzustehen. Herzlichen Dank.
Wenn aber alles glatt läuft, was ich hoffe, steht sicher eine signifikante Zahl von Impfstoffdosen im Herbst zur Verfügung.
Glück auf! Zum dritten Mal werden in diesem Jahr die BSG Awards vergeben. Nicht in diesem Jahr, aber zum dritten Mal insgesamt. 2018, 19 und jetzt 2020. Doch bevor wir starten, will ich die Gelegenheit erstmal nutzen, Danke zu sagen an all diejenigen, ehrenamtlich und uneigennützig sich um unseren Verein kümmern, um bei den öffentlichen Danksagungen manchmal so ein wenig vergessen werden. Mir ist ein Bedürfnis, unseren Spielern und Trainern zu danken. Mir ist bewusst, dass der ein oder andere glaubt, es verdient sich alle bei uns eine goldene Nase und ein großes Auto. Mit der Realität hat das dann eher weniger zu tun. Jeder Einzelne leistet einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung des Vereins und darüber hinaus auch für das gemeinschaftliche Miteinander. Großer Dank gilt Boxer und Lars Harnisch für die kontinuierliche Aufarbeitung der Geschichte des größten und weltbesten Vereins der Welt. Die Fußballfibeln gibt es in der Zwischenzeit von sehr, sehr vielen Vereinen mit großen Namen. Umso schöner ist nach wie vor, dass unsere BSG dort vertreten ist und jeder sich einen Einblick in das Auf und Ab unserer Geschichte verschaffen kann. Historisch ist wohl auch der über 4 Stunden andauernde Podcast von Lars und Niki. Besser geht es in diesem Bereich faktisch nicht. Und wie hat Remy gesagt, das gehört in jeden Geschichtsunterricht einer Gärer Schule. Und natürlich möchte ich in so einem Podcast zum Abschluss des Jahres 2020 auch allen Medizinerinnen, Pflegerinnen danken. Ich danke allen Verkäuferinnen in den Supermärkten, allen Helfern in den Krisenstäben, einfach allen, die alles Machbare versuchen, um diese große Herausforderung zu bewältigen. Aber nun zurück zu den Awards. Zahlreiche Preise warten auf mehr oder weniger verdienstvolle Helden. So gilt es unter anderem, die Heldenmedaille am orange-schwarzen Band sowie die goldene Luftpumpe des Jahres zu verleihen. Abgestimmt habt ihr, haben die Podcast-Hörer und es haben sehr viele die Chance genutzt. Und so wollen wir heute die Preisträger präsentieren. Wenn ich sage wir, dann meine ich ein illustres Trio mit 3 wunderbaren Gästen. Ich darf zunächst begrüßen Kalli. Glück auf, Kalli.
Glück auf.
Kalli, aktuell bist du ja, glaube ich, im Krisenstab der Stadt Gera stark beansprucht. Du bist familiär stark beansprucht. Wie geht's dir denn?
Also mir geht's gut. Man muss also familiär stark beansprucht, das stimmt, aber in Elternzeit. Deswegen hält sich das in Grenzen. Daher sind mein Einsatz im Krisenstab auch erstmal beendet, zumindest bis zum nächsten Jahr. Dann wird weitergeschaut. Und so kann ich mich nicht beschweren.
Okay, aber nichtsdestotrotz kannst du uns ja einen Einblick in so die allgemeine Corona-Situation in der Stadt Gera geben. Du verfolgst das ja sicherlich noch. Es eskaliert, oder?
Es eskaliert, richtig. Also wenn man das jetzt im Vergleich zur ersten Welle sieht, da sind wir ja relativ schnell schon drüber geschwappt über die Zahlen, die wir da hatten und auch über die Toten, die wir dort hatten. Und jetzt steigt das täglich um ja, über 50 im Durchschnitt. Nehmen wir jetzt mal immer den Montag raus, weil da keine Tests mehr offen sind, aber sonst schnippen wir oder kratzen wir an der 500-Inzidenz, haben wir 60 verstorben. Ne? Also das ist alles andere als schön und auch ja, besorgniserregend.
Wie ist das in Gera geregelt? Nun ist ja dieser, bekommt der Impfstoff die Zulassung oder hat sie bekommen? Es soll, glaube ich, auch zwei oder ein Impfzentren in Gera geben. Weißt du das?
Ja, es soll eins geben. Ich dachte, unten Pandorfalisch Turnsportzentrum, aber ganz genau weiß ich es auch nicht.
Das wird ja sicherlich dann, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, bekannt sein, beziehungsweise dann nach und nach veröffentlicht. Dimitri, fange ich noch mal kurz an. Ich freue mich natürlich auch, einen Spieler unserer ersten Männermannschaft beim Podcast zu begrüßen dürfen. Servus, Dimitri.
Blick auf.
Natürlich ist Corona das Thema 2020. Unsere Mannschaft muss jetzt zum zweiten Mal pausieren, längere Zeit pausieren. Wie ist die Situation? Wie ist die Stimmung im Team?
Ja, naja, man hört sich oder sieht sich ja eh kaum. Man hat halt jetzt nur in letzter Zeit halt die ganzen Sachen halt noch geklärt, wie es halt für jeden halt so weitergeht. Der Trainer hat halt wieder gesagt, jeder trainiert halt für sich selber individuell. Bis Anfang Dezember über Nachweis zum Trainer und ja, da wir jetzt vorzeitig in die Winterpause gegangen sind, sollen wir das halt ja auf eigene Vertrauensbasis machen. Und ja, aber soweit geht's, denke ich mal, jedem ganz gut. Wenn irgendjemand Probleme hätte, dass er jemanden bestimmt schon mal mitgeteilt.
Okay, also Trainer sagt, ihr macht das individuell, das Training, beziehungsweise müsst entsprechende Nachweise bringen. Findet sonst irgendwie so unregelmäßig oder regelmäßig eine Kommunikation im Team statt oder ist das einfach aktuell nicht so? Jeder ist auf sich fokussiert und versucht für sich irgendwie durchzukommen durch die Zeit?
Ja, ich denke momentan eher so vereinzelt. Klar, man unterhält sich immer mal per WhatsApp oder per Telefon mit einem oder dem anderen Spieler, aber so, dass jetzt in der Gruppe viel los ist, ist eher nicht so der Fall.
Nun haben wir ja, ich weiß nicht, ob das so auch unter das Thema Corona fällt, aber so ist ja nun nicht mehr Co-Trainer im Sommer. Und was ich immer so gehört habe, ist eben, dass der ein oder andere schon so im Sport überlegt, Mensch, ich habe jetzt einfach mal ein paar Wochenende frei gehabt und merke eigentlich, dass der Samstag und Sonntag auch ganz schön ist in der Familie und zu Hause. Hast du irgendwie Sorge, dass wir, wenn wir irgendwann wieder anfangen zu spielen, dass uns so die Leute ausgegangen sind, dass doch der ein oder andere überlegt, Mensch, muss ich eigentlich jedes Wochenende auf dem Platz stehen? Also das ist ja so eine Sorge, die der Amateurfußball grundsätzlich hat. Oder sagst du das bei Justus was ganz Individuelles und ich mache mir da eher keine Sorge, das wird schon wieder alles so werden, wie es war?
Ich denke, es werden schon ein paar Kandidaten sein, die dann doch überlegen, ob sich der Aufwand dann wirklich noch für die Jungs lohnt. Gerade jetzt müssen wir mal bedenken, bei einigen Kindern und alles, und jetzt sehen sie halt 2-3 Monate keinen Fußball, haben Zeit für die Familie und dann halt wieder den Willen zu haben, dann zu wissen, du hast dann 3-4 Mal die Woche wieder Training plus Spiel, plus lange Auswärtsfahrten. Ich denke schon, das wird bei einigen dann im Kopf drin sein und dann nochmal eine Überlegung wert sein, um zu sagen, bringt das noch was oder eher nicht. Aber ich denke mal, das wird vielen Vereinen so gehen. Ich denke mal, bei uns ist das jetzt nicht so, dass wir da der einzige Truppe sind.
Nein, das ist eine grundsätzliche Herausforderung für den Sport, die da vor uns steht. Dimi, schön, dass du dabei bist und ich freue mich natürlich auch, zur Jahresendabrechnung Jan begrüßen zu dürfen. Servus, Ufda.
Glück auf, Dimi.
Du warst ja eine zentrale Figur des Jahres 2020 und der BSG. Du hast vor einiger Zeit, haben wir dich als Verein im Vorstand verloren. Nun ist die Entscheidung schon ein Stück her. Manchmal wächst ja über sowas Gras. Mit etwas Abstand sagst du immer noch die richtige Entscheidung. Überwiegt immer noch der Frust oder konnte man das schon beiseite legen? Wie geht's dir, Jan?
Also es war schon die richtige Entscheidung, aber der Frust ist immer noch da. Also es in meinen Augen sind es halt immer noch die gleichen Dinge, die mich damals gestört haben. Die haben sich nicht geändert. Und von daher, ja, immer noch schwierig. Aber es war auf jeden Fall richtig, da die Konsequenz zu ziehen.
Immer noch ein wunder Punkt. Nun gibt es ja eventuell auch einen zweiten wunden Punkt. Du hast dich arbeitstechnisch verändert. Diejenigen, die dich kennen, weil sie dich immer abends gesehen haben im Barclays, die können das jetzt aus den normalen Gründen nicht mehr, weil einfach die Kneipen zu sind. Aber du wirst auch nicht mehr am Barclays tätig sein, richtig? Du hast dich entschieden, eine neue Arbeitsstätte gesucht. Ist das richtig?
Das ist richtig. Ich habe ja ursprünglich mal Heilerziehungspfleger gelernt, habe dann halt jetzt in den letzten Jahren in der Gastronomie verbracht. Das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Aus diversen Gründen bin ich dann jetzt aber wieder im Kindergarten anzutreffen. Kümmere mich da also um kleine Kids, vielleicht auch ein paar talentierte Fußballer, mal gucken. Ja, macht viel Spaß, auch ein bisschen mehr Zeit für das Privatleben.
Also alles richtig?
Ja.
Na, das klingt doch gut. Ich will gemeinsam mit euch nochmal kurz zurückschauen, denn im Jahr 2020 endete die Saison 2019-2020 mit einem Abbruch und dann einer langen Diskussion, wie das nun zu werden ist. Letztendlich kam es dazu, dass es einen Abbruch gab mit einer Quotientenregelung. Wir sind auf dem 4. Platz dort gelandet, kurzfristig gab es mal die Diskussion um den Aufstieg. Machen wir erstmal die Regelung als solche. Also der FSV Schleiz hatte vor kurzem, als jetzt die aktuelle Saison wieder unterbrochen wurde, nochmal so einen Post öffentlich gemacht, wo er gesagt hat, seht ihr, damals haben wir es euch doch gesagt. Also es gab ja die Diskussion, ob man die Saison ähnlich wie in Bayern über 2 Jahre zieht. Also dass man die Saison 2019-2020 fortsetzt und dann letztendlich bis 2021, damit man genug Spiele hat. Das sorgte zunächst für große Aufregung im Nachwuchs, wo gesagt wurde, das funktioniert überhaupt nicht und wir müssen das abbrechen. Und als dann aus Bayern das Telefon klingelte, entschied man sich, das auch abzubrechen im Nachwuchs. Für den Männerbereich dauerte die Entscheidung noch. Die ist letztendlich ja dann durch ein gerichtliches Verfahren so gekommen. Jetzt mit etwas Abstand. Jan, wie würdest du beurteilen, die Entscheidung, Abbruch mit Quotient und Neustart, trotz der aktuellen Situation, trotzdem richtig?
In meinen Augen trotzdem richtig. Natürlich ist es ärgerlich, wie es jetzt gekommen ist. Nichtsdestotrotz hätte man die Saison fortgeführt, hätten viele Vereine Probleme gehabt. Der Kader wäre bei manchen Vereinen völlig anders gewesen als in der Hinrunde. Also der sportliche Vergleich wäre eigentlich völlig abhanden gekommen. Von daher, so bitter das jetzt auch sein mag, denke ich trotzdem, dass die Entscheidung richtig war.
Ja, und letztendlich war sie ja eigentlich nur noch offen für den Männerbereich, denn im Nachwuchs gab es ja dann kaum noch unterschiedliche Meinungen dazu, ne? Also da stand eigentlich immer fest, dass es richtig ist, das abzubrechen. Und so hat man im Nachwuchs- und Männerbereich eine ähnliche Regelung. Dimi, wir sind auf dem 4. Platz gelandet. Das war die erste Saison nach dem Oberliga-Rückzug. War das okay aus eurer Sicht?
Naja, dieser Platz klingt nicht so besonders gut. Ich denke eher, wir hatten dann schon doch eher das Ziel, unter den ersten 2, 3 Mannschaften zu kommen. Aber durch den Abbruch ist es uns leider nicht mehr gelungen. Keine Ahnung, ob es uns dann überhaupt noch gelungen wäre. Aber ich denke, mit dem 4. Platz waren wir dann doch schon ein wenig unzufrieden. Weil der Kader hat es ja hergegeben.
Ja, es gab ja dann die theoretische Chance aufzusteigen in die Oberliga, als es hieß, der FC an der Fahner Höhe will das nicht. Und das wurde ja dann sogar schon offiziell verkündet. Unser Verein wurde auch über den NOFV-Verteiler angeschrieben. Letztendlich ist es anders gekommen, weil man sich in Dachwisch-Döllstedt anders entschieden hat. Alles auch legitim, auch wenn es sehr kurzfristig war, aber legitim stehen sie auf dem ersten Platz. Jetzt mit dem Blick von einem halben Jahr später, Kalli, ist es gut, dass wir letztendlich nicht aufgestiegen sind oder ist es noch ärgerlich, dass wir es nicht machen konnten in dem Moment?
Also wir hatten das Thema ja mal im letzten Podcast, da war ich der Meinung, dass es zu zeitig ist, in der Oberliga aufzusteigen. Der Meinung bin ich immer noch. Das Problem ist dabei vielleicht nicht mal der sportliche Teil, sondern das Drumherum im und um den Verein. Wohl deswegen sage ich immer noch die richtige Entscheidung, jetzt nicht aufzusteigen und lieber noch jetzt mindestens die eine Saison zu warten, je nachdem, wie das jetzt zu Ende geht.
Jan, siehst du auch so?
Schwierige Frage. Also sicherlich strukturell muss ich im Verein einiges tun, bin ich nach wie vor der Meinung. Aber das ist für mich unabhängig davon, ob wir Thüringenliga spielen oder Oberliga spielen. Das ist einfach eine Grundeinstellungsfrage und eine Grundausrichtung des Vereins. Aber da kann man verschiedene Meinungen haben. Das ist völlig legitim, aber für mich persönlich würde ich sagen, ist da noch einiges zu tun.
Okay, die Zusage stand ja, ne? Also öffentlich war ja die Zusage, wir steigen auf. Dimi, waren da alle Spieler involviert in diese Entscheidungsfindung? Also waren überwiegt da das, wir wollen in die Oberliga, wollen gegen Rot-Weiß Erfurt, wollen gegen Wacker Nordhausen spielen, oder überwiegt da eher die Sorge, Mensch, wir müssen aber im Team, ich glaube, wer hat es damals gesagt? Weiß nicht, hat auch gesagt, wir müssen 2-3 Positionen ja verstärken, also auch ein bisschen Sorge, dass natürlich in der Oberliga, das haben wir ja schon einmal erlebt, dann eben doch ein bisschen eine andere Luft ist als in der Verbandsliga.
Na, ich denke mal, so wie es jetzt gekommen ist, war es eigentlich ganz gut. Klar, es wurde thematisiert, der Trainer hat auch in die Mannschaftsratsgruppe reingeschrieben gehabt, hier, wegen Oberliga, dass wir mit dem Kader, der letztes Jahr war, größtenteils zusammenbleiben und dann halt, wie gesagt, 2-3 Spieler kommen, wie zum Beispiel Andy Haupt, dann Max der Renner. Aber ja, es war eigentlich schon so entschieden, dass wir ja uns auch fokussieren sollten auf Oberliga, ja. Und es wurde eigentlich von jedem angenommen. Es gab bis dahin eigentlich keine Zweifel, dass sich irgendjemand abmeldet oder so. Ich glaube, es hätte wirklich jeder mitgezogen, außer vielleicht bei Rico Heuschel. Da stand ja schon, aber schon vorher fest, ob der überhaupt dann nochmal Fußball spielt. Aber sonst haben eigentlich alle zugestimmt.
Okay. Ja, nun, es kam anders. Wir spielen in der Saison 2020, 2021 in der Verbandsliga, Fahrener Höhe in der Oberliga. Und wir haben eine Saison-Hinrunde nicht abschließen können, aber wir haben 9 Spiele absolviert und 7 Siege eingefahren, 2 Unentschieden, ein Auftaktremis in Heiligenstadt und ein 1:1 in Weimar. Alles andere haben wir gewonnen. Ein souveräner Sieg gegen Ehrenhain mit 7:0, nachdem wir da in der letzten Saison das historische 6:7 hatten am Steg. Also das sieht alles sehr, sehr nach einer souveränen Halbserie aus, oder ja, ist ja nicht ganz eine Halbserie, eine Viertelserie, die wir dort gespielt haben. Zufrieden, Dimi, mit dem bisherigen Verlauf der Saison?
Ja, also bei den Punktspielen auf jeden Fall. Also gute Ausbeute. Kein Spiel verloren, glaube ich, ja. Und dass du halt immer mal ein Unentschieden hast, das ist ja ganz normal. Und ich denke, wir hatten halt trotzdem immer mal ein bisschen Glück gehabt, dass wir dann doch die Punkte mitgenommen haben. Aber so ging es ja auch letztes Jahr den anderen Gegnern, wo wir größtenteils das Spiel gemacht haben und unglücklich verloren haben. Und diesmal war das Glück auch mal bei uns, aber eigentlich kannst du von Spiel zu Spiel sehen, waren wir dann eigentlich schon die sehr dominante Mannschaft. Außer jetzt vielleicht beim Derby, wo du hättest sagen können, ja, aber sonst eigentlich immer überlegen, würde ich jetzt sagen.
An welches Spiel denkst du so, wenn du von Glück redest? Oratal, oder?
Nee, das kann ich nicht beurteilen, da war ich nicht dabei.
Aber da würde ich, muss ich mal einhaken, Oratal würde ich schon widersprechen. Das ist kein Glück, das war ein Sieg der Moral.
Nee, das weiß ich dann nicht.
Ja. Na, wenn du da zweimal die Rückschläge bekommst und dann trotzdem noch 2-2 machst und das, also das war meines Erachtens kein Glück.
Kalli, wie fällt dein Fazit der 9 Punktspiele aus?
Ja, also, und das ist ja nochmal der Unterschied zur letzten Saison. Jetzt zeigt man ja eigentlich, was in dem Kader richtig steckt, was der für ein Potenzial hat und dominiert ja fast die Liga. Sag mal, wenn man jetzt das erste Spiel in Heiligenstadt, dass man da kurz vor Schluss das 2-2 bekommt, daraus hat man aber im Prinzip gelernt, was man ja zum Beispiel in Oratal gesehen hat, dass man dort den Rückschlag nochmal umgewandelt hat. Auch was der Dinge vor uns sagt gegen Westworte, da fand ich bis auf 20 Minuten hatte da eigentlich Westworte, also zumindest von Spielanteilen wenig entgegenzusetzen. Die hatten immer mal so ihre 2-3 Konterchancen, aber sonst haben wir doch relativ gut die Spiele dominiert. Sag mal, so ein Unentschieden gegen Weimar kann man auch mal in Weimar verkraften, alles andere. Es sieht, schaut sich gut an und war ja auch gut auf dem Platz.
Jan, deine Meinung zum bisherigen Verlauf?
Gut, ich habe jetzt nicht alle Spiele gesehen, arbeitsbedingt. Aber die ich gesehen habe, die wussten durchaus zu überzeugen. Also das Derby habe ich gesehen, Ehrenhain war ich im Stadion, das waren ja durchaus gute Spiele. Nichtsdestotrotz, ich finde immer noch, sind immer noch zu viele Gegentore, was man natürlich immer damit begründen kann, dass man sehr offensiv spielen, dieses und jenes. Trotzdem finde ich so, in der Summe ist es für mich immer noch zu viel. Aber ansonsten, kein Spiel verloren, zwei Unentschieden. Pokal Harvard natürlich, das ist noch so ein Ding, das ist das zweite Jahr in Folge, in meinen Augen leichtsinnig hergeschenkt, aber ligamäßig gibt es eigentlich aus meiner Sicht nichts auszusetzen.
Ja, das Pokalspiel, Dimi, und da kommst du nicht raus, da warst du dabei. Das war grundsätzlich ärgerlich. Nun waren das ja die besondere Situation, dass man die beiden Spiele, Pokalspiel und Punktspiele, direkt nacheinander hatte in Schleiz. Man hatte ja wohl überlegt, das zusammenzulegen. Das ist nicht so gewollt gewesen. Und letztendlich hat man da, glaube ich, auch, ja, war man mit einem ersten anderen Personal oder einzelne Spieler haben halt gefehlt beim Pokalspiel. Nichtsdestotrotz muss, wenn man in der Oberliga mithalten will, und darum geht's ja letztendlich, der Kader halt auch ausreichen, Schleiz dort zweimal zu bezwingen und dort im Pokal, im attraktiven Pokal weiterzubekommen. Ob der nun dieses Jahr so attraktiv ist oder in dieser Saison, das steht noch in den Sternen, denn ob der ausgespielt werden kann, das wird man nochmal sehen. Die Priorität wird da sicherlich aus dem Ligabetrieb liegen, aber nichtsdestotrotz ist es halt das zweite Mal zum Auftakt des Pokals raus, und das ist schon alles andere als positiv. Habt ihr das auch so kritisch, selbstkritisch in der Mannschaft ausgewertet, Dimi?
Ja, na, wir wussten ja, dass wir die erste Halbzeit haben wir ja ganz klar verloren.
Da, ja, und das, auch verdient, ne?
Ja, also, na klar. Das war nicht, dass wir sagen, oh, die hatten jetzt wieder Glück, das war nicht so. Vielleicht zwar überlegen, körperlich überlegen, was wir eigentlich vorher wussten, hatten aber nichts dem entgegenzusetzen. Das Einzige ist, glaube ich, passiert, ich glaube, durch einen dummen Fehler von uns. Dann kriegen wir, glaube ich, noch einen Elfmeter, auch wieder durch so eine Situation, wo wir halt wahrscheinlich wieder gepennt haben. Und ja, das aggressive Auftreten der Mannschaft war halt von Schleiz, war schon beeindruckend gegenüber uns. Aber ja, zweite Halbzeit haben wir dann halt umgestellt, haben dann halt nochmal alles versucht, nach vorne zu werfen. Ist uns teilweise gelungen, hatten auch sehr gute Chancen. Aber ja, Tor kam dann, naja gut, nicht zu spät. Wir hatten dann noch Möglichkeiten, aber irgendwann machst du halt auf und dann kriegst du halt in der letzten Minute noch ein Konter. Aber schlussendlich hast du halt verdient an dem Tag.
Genau, und das Ergebnis war letztendlich in Ordnung. Genau. Und Schleiz spielt ja auch eine starke Runde als Aufsteiger, wie überhaupt die beiden Aufsteiger Schleiz und Erfurt Nord eine gute, bisher gute 9 Spiele absolviert haben und deswegen auch in der Tabelle sehr weit vorn sind. Wenn's einen gibt, der uns noch gefährlich werden könnte, je nachdem, wie die Saison zu Ende geht, dann ist es der SV Arnstadt, die ebenfalls wie wir 7 Siege haben, eine Niederlage und deswegen einen Punkt hinter uns stehen. Wenn ich dies alles richtig deute, will man dort auch in die Oberliga, hat das auch als Ziel ausgegeben, sowohl personell als auch wirtschaftlich. Da wird man sehen, wie sich das entwickelt. Bisher haben wir ja dieses Spiel oder haben wir gegen Arnstadt nicht gespielt. Das wird sicherlich dann nochmal spannend, wie die Saison weitergeführt wird. Gibt es dort schon Informationen, Jan? Hast du das mitverfolgt, welches Modell jetzt favorisiert wird? Ich habe was von ein bisschen Relegationen gelesen. Oder also Priorität 1 hat, glaube ich, die Hinrunde zu Ende zu bringen, ne?
Ja, kann ich gar nicht dazu sagen. Also war zu dem Zeitpunkt, wo ich noch im Vorstand war, nicht Thema.
Dimi, weißt du das? Habt ihr das unterhalten dazu, wie das jetzt weitergehen soll?
Also ein bisschen haben wir das mitbekommen. Es gab einige Vorschläge, wie du es gesagt hast, glaube ich, mit der Hinrunde war das ein Vorschlag. Dann gab es auch noch Vorschläge mit irgendwelchen Playoff-Spielen. Aber wie genau, da hat uns jetzt eigentlich auch keiner weiter involviert in die Geschichte, weil es wurde jetzt gesagt, bis zum 23. Januar sollen wir abwarten, was passiert. Und dann werden sie wahrscheinlich schon ihre Endresultate halt haben, weil sie ja dann auch langsam wissen, es ist halt nicht mehr viel Zeit bis zum Saisonende.
So wie ich es gespeichert habe, war halt Priorität wäre im Prinzip irgendwie eine Hinrunde zu Ende zu bringen, dass man irgendwas werten kann. Hinrunde plus 1 ist, glaube ich, so steht es in der Satzung. Also ein Spiel mehr als die Hälfte muss absolviert werden, dann könnte man es werten. Das hat man wohl geändert in der Spielordnung. Und je nachdem, wie viel Zeit wir eben brauchen, wird man das dann versuchen zu machen. Und klar ist auch, dass man nicht einfach beginnen kann, dass es also eine gewisse Vorbereitungszeit braucht, um zurück in das Training zu kommen. Aber Ich befürchte ganz ehrlich, dass das im Januar tatsächlich nicht passieren kann, aber das werden wir ja dann im Einzelnen sehen. Kalli, wenn du so die Heimspiele betrachtest, Zuschauerresonanz und so weiter, zufrieden mit den Heimspielen unserer BSG?
Ja, also man, gehen wir jetzt mal vom Derby aus, da durften ja nicht mehr als die 480 bzw. 500 kommen, ist es okay, auch Ehrenhain an einem Freitag mit 301 ist noch in Ordnung, aber dann hat man richtig gesehen, wie das so wieder abgebaut hat gegen Langensalza 263, dann gegen Sondershausen 177. Wenn wir jetzt noch spielen würden, jetzt wäre am Wochenende ja bei zwar schönem Wetter Bad Frankenhausen gewesen. Ich glaube aber nicht, dass wir dort über die 150 gekommen wären. Also man sollte sich von, ich denke mal, von den ersten beiden Spielen nicht blenden lassen, was die Zuschauer und was das Interesse an der BSG der Stadt Gera angeht.
Ist klar aktuell sehr schwierig, ne, zu bewerten, weil das ist halt diese Zeit, wo viele auch vielleicht mit was anderem zu tun hatten. Trotzdem war es halt der Sommer, wo vermeintlich alles gut war. Ja, kann man im Moment schwierig sagen. Grundsätzlich ist dort immer Potenzial nach oben und da muss man einfach hoffen, dass wir das dann in der restlichen Zeit, wie auch immer die gestaltet werden soll, dass man das entsprechend heben kann. Mich hat es immer nur gewundert mit den 480. Ich glaube, es waren ja 500 erlaubt. Und da, also offensichtlich waren nicht alle Karten weg oder man konnte das vielleicht auch nicht richtig kontrollieren. Ist ja letztendlich auch egal. Es ist nicht so gewesen, dass wir im Prinzip einen Zuschaueransturm hatten. Das muss man einfach sagen. Ja. Da haben wir noch Luft nach oben. Okay. Soweit zur Saison, zur bisherigen Saison. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Der TFV wird da ja auch noch seinen Verbandstag machen. Da wird es sicher auch nochmal eine Rolle spielen. Und dann werden wir schauen, ob wir die Hinrunde zu Ende spielen, ob es Relegation gibt. All das wird Themen der nächsten Podcast sein. Wir wollen jetzt die BSG Awards 2020 verleihen. Wir hatten sowohl bei den Vorschlägen alle Hörerinnen und Hörer gefragt, als auch dann zur Abstimmung. Und wir haben bei den Vorschlägen zur Heldenmedaille am orangen-schwarzen Band insgesamt sechs Vorschläge bekommen. Und Jan hat die Vorschläge. Wer ist nominiert für die Heldenmedaille am orange-schwarzen Band, Jan?
Ja, nominiert ist zum ersten unser Kapitän der ersten Männermannschaft, Florian Schubert, diesbezüglich für seine Entwicklung und die Treue zur BSG.
Ja, Schubi ist doch, Dimi, du bist ja gefühlt schon seit 100 Jahren bei der BSG, passt nicht ganz mit den 100 Jahren zu deinem Lebensalter, aber grundsätzlich ist doch die Entwicklung von Schubi sensationell, oder?
Ja. Also wenn ich mich noch daran erinnern kann, wo er dann zu René Grüttners Zeiten kam, glaube ich, war das.
Genau.
Und das ist halt schon eine beachtliche Zahl.
Genau, er wechselte damals mit Nick Poland, Martin Simic, David Himmer und mit Kai Weska zu uns im Sommer 2015. Und ich finde, dass die Entwicklung, die ist wirklich stark. Wir hatten ihn schon 17/18 zum BSG-Spieler der Saison gewählt und ist jetzt Kapitän der ersten Männermannschaft. Ja, also eine ganz starke Entwicklung und eine völlig verdiente Nominierung. Kalli, siehst du auch so, oder?
Absolut. Also das Schubert ist auch so ein Kandidat, wo man merkt, dass er sich über die Jahre, was man am Anfang vielleicht schon nicht gedacht hätte, auch mit der Wismut identifizieren kann. Deswegen, oder auch identifiziert, guter Mann, also sowohl auf dem Platz als auch neben Platz, absolut verdient.
Ja, und zur Vollständigkeit gehört noch dazu, dass die Ausbildung beim FC Carl Zeiss Jena genossen wurde. Aber gereift ist er natürlich erst bei der BSG Wismut Gera. Das muss man noch dazu sagen. Was sind die weiteren Kandidaten?
Ja, als nächstes hätten wir Lars Harnisch für seine Geschichtsforschung und eine sympathische Öffentlichkeitsarbeit.
Genau. Ne, Lars ist Fußballhistoriker und unter diesem Namen auch auf den Netzwerken Twitter und Facebook vertreten. Ich glaube, er hat alle FUVOs, die es so gibt und liest die, studiert die auch regelmäßig, ist BSG-Fan. Ich durfte ihn auch schon mal im Podcast begrüßen und seine Arbeit ist einfach wunderbar und fantastisch. Er hört auch jeden Podcast, um sich immer wieder aktuell zu informieren, weil er doch etwas weit weg von Gera wohnt. Aber was er so zur Geschichte herausgefunden hat und dort auch präsentiert hat, finde ich einfach wunderbar und gut, dass wir im Verein solche Freunde und Fans haben. So, wer wäre der Nächste?
Ja, über die nächste Nominierung freue ich mich besonders. Nick Poser für seinen eindrucksvollen Einstand in der ersten Männermannschaft der BSG.
Ja, wenn ich es richtig gesehen habe, 9 Punkt und ein Pokalspiel. Das heißt, er ist Stammspieler der aktuellen Saison. Demi Nick Poser, eine absolute Verstärkung, absolute Bereicherung.
Definitiv. Also menschlich wie spielerisch ist das wirklich ein sehr feiner Kerl. Und ich sage halt auch, so einen musst du halt unbedingt versuchen, lange zu binden.
Also bei Nick muss ich mal sagen, ich habe den ja schon bei Nahjunioren kennenlernen dürfen, als ich den mal unterstützt habe. Der Junge, fußballerisch, brauchen wir gar nicht drüber reden, absolutes Talent, aber auch im Kopf. Der ist so klar, der ist so fokussiert. Das habe ich, also kann ich mich an keinen anderen Spieler erinnern, den ich in dem Alter kennengelernt habe, der wirklich so klar war. Das ist wirklich beeindruckend und deswegen auch völlig verdiente Nominierung. Der Junge ist einfach klasse.
Kalli, du hast ihn gesehen im Stadion. Das teilst du?
Absolut. Also ich habe da eine Szene, ich weiß jetzt gar nicht, gegen wen es war, ich glaube, Langensalza. Da nimmt er sich kurz vor Schluss oder ich sag mal Mitte zweiter Halbzeit den Ball an der Mittellinie, nimmt alle aus, schießt ab, schießt ein Tor. Also das war so richtig symbolisch für das, was er seit seinen Einsätzen oder seinem Anfang in der ersten Männermannschaft zeigt. Wenn der so klar bleibt, wie es der Jan jetzt beschrieben hat, dann hat er sicherlich noch einige gute Jahre vor sich.
Ja, das wird dann sicherlich dran liegen, dass Trainer und Mannschaft ihm entsprechend auch so, na, formen ist vielleicht der falsche Begriff, aber ihn dann eben optimal in die Mannschaft einbetten. Das scheint ja alles funktioniert zu haben. Bleibt zu hoffen, dass wir ihn lange an unseren Verein und an unserer Mannschaft binden können. Wer ist der nächste Nominierte?
Als viertes nominiert ist Rico Heuschkel für seine starken Leistungen nach seiner Rückkehr zur BSG und die Tatsache, dass er in der aktuellen Saison der BSG erhalten blieb.
Ja, Demi hat das ja auch schon ein bisschen angedeutet, dass es da das nicht ganz so klar war von Anfang an, da er eben auch privat sehr beansprucht ist. Aber es merkt man halt immer wieder, dass Rico Heuschkel einfach so dieser Unterschied, dieser personifizierte Unterschiedsspieler ist. Der hat viele Höhen und Tiefen auch bei der BSG erlebt, aber also es wirkt mir immer wieder glaubhaft, dass er die BSG im Herzen trägt und dass ihm das auch nochmal wichtig war, bei uns zu spielen. Und letztendlich dankt er, dass er das Vertrauen bekommen hat, auch mit seiner Leistung. Kalli, siehst du das ähnlich?
Also ich war immer ein Kritiker von Rico Heuschkel, zumindest zu dem Zeitpunkt, als er gegangen ist. Aber ich meine mal, mit einem Rico Heuschkel im Sturm macht man eigentlich mindestens immer eine Bude und meistens sogar die Bude, die entscheidend ist. Also das ist gut, dass wir den in der Mannschaft haben und halten konnten. Sonst würden wir wahrscheinlich jetzt nicht dort oben stehen.
Tja, Demi, und ich mache mir natürlich dann große Sorgen. Wird es denn gelingen, ihn zu überzeugen, auch in der Saison 2021-22 seine Schuhe für die BS zu knüpfen? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Naja, eigentlich hat er ja gesagt, ein Jahr will er noch machen.
Ja.
Aber es ist ja kein komplettes Jahr, was wir jetzt zu Ende spielen. Also normalerweise müsste er ja noch eine Saison dranhängen.
So, und dann so klingt das positiv und so nehmen wir das mit. Egal wie, und allen Beteiligten ist klar, dass wenn Rico Heuschkel aus nachvollziehbaren Gründen dem Verein nicht mehr zur Verfügung stehen würde, dass das ein großer Verlust wäre. Und es wäre schön, wenn wir ihn, wenn er ohne Fußballschuhe ist, an den Steg kommt, trotzdem dem Steg erhalten bleibt. Also vielleicht kann man ihn in Gremien einbinden. Also ein Rico Heuschkel ist, hat eben zur Neuzeit die Wismut geprägt und hat da eben auch, wie gesagt, Höhen und Tiefen, Kalli hat es ja gerade angedeutet, mitgemacht, aber er gehört zur BSG und es wäre wichtig, ihn zu halten und zu gewinnen für ein längerfristiges Engagement. Wenn es eben nicht auf dem Fußballplatz sein soll, dann eben daneben. Wen haben wir noch als Kandidaten für die Heldenmedaille am orange-schwarzen Band, Jan?
Ja, wir haben unter anderem jetzt noch den Trainer der zweiten Männermannschaft, Roy Beck. Er ist nominiert für sein langjähriges Engagement.
Jawohl, also Roy Beck ist ja sowohl Trainer der zweiten Mannschaft als auch, ist der Begriff Platzwart richtig? Das weiß ich nicht, ob ich da nicht, dass ich da was Falsches sage, aber kümmert sich auf jeden Fall um dass der Steg auf Vordermann ist.
Ja, also wie gesagt, ich habe ja Reue nur noch öfter in beiden Funktionen kennengelernt. Man sieht es ja auch, wer regelmäßig am Steg ist und auch früher war, das sind natürlich schon Unterschiede. Gell? Da ist wirklich alles picobello, da ist kein Grashalm, was irgendwo wächst, was dort nicht hingehört. Die Grashalme, die dann gehören, die sind auch alle in Top-Zustand. Das ist wirklich eine super Arbeit. Und natürlich, Trainer in der zweiten Mannschaft ist immer schwierig. Ne? Das ist kein Zuckerschlecken. Und das wirklich über so viele Jahre da konsequent durchzuziehen, das ist absolut gerechtfertigt, dass er nominiert ist.
Okay, er hatte sich ja Anfang der Saison entschieden, in Roschitz zu starten. Das ist dann, hat dann nicht so geklappt. Ich gehe davon aus, dass er sich jetzt im Prinzip entschieden hat, die zweite Mannschaft weiter zu betreuen. Und ja, schauen wir mal, wie sich dort auch die Saison entwickelt. Wen haben wir noch als Nominierten?
Als letztes einen guten alten Bekannten, Steffen Geisendorf, ehemaliger Spieler, für seine eindrucksvolle Pokalbilanz als Trainer.
Das ist doch unglaublich, oder? Dass er jetzt in diesem Jahr mit seinem FC Thüringen Jena, der in der Kreisoberliga spielt, dann seinen zweiten Herzensverein, den SV Jena Schott, mit 2-0 besiegt, uns im letzten Jahr raushaut aus dem Pokal und natürlich das größte Ereignis, dass er 2013 mit Schott Rot-Weiß Erfurt besiegt hat. Das ist schon eine spezielle Geschichte, Jan, oder?
Ja, also Geise ist natürlich, ja, eigentlich schade, dass er nicht bei uns im Verein irgendwie tätig ist. War früher als Spieler eine absolute Identifikationsfigur, im Nachwuchs, glaube ich, Weltpokalsieger gewesen und jetzt als Trainer macht er da genauso weiter, also Fußball-Sachverstand ohne Ende.
Ja. Kannst du dich noch erinnern, wann das letzte Mal das Gerücht war, dass Geisendorf im Verein aktiv wird? Das war rund um Posselt-Verpflichtung, wo es hieß, sportlicher Leiter im Winter. Wir waren auf dem Kunstrasen, ich weiß gar nicht, ob du mit da warst, und da war Geiser am Kunstrasen. Und er war wohl einer von dreien, die ihr sportliches Konzept präsentiert hatten. Das hat wohl damals nicht ausgereicht. Possels Konzept war schlüssiger. Da war es letzte Mal, es muss 13 oder 14 ja dann gewesen sein. 13 wahrscheinlich, nee. Keine Ahnung.
Auf jeden Fall wollte ich da nicht vorstellen, weil ansonsten wäre das eine klare Nummer gewesen. Da hätte ich auch gar kein Konzept sehen müssen. Also,
Also wir waren schon so begeistert, ja, sagen, jetzt ist Geise da und das wurde dann nix. Das sind alle Helden, die vorgeschlagen sind. So, und nun gilt's ja, den Umschlag zu öffnen und zu gucken, wer ist der Gewinner der Heldmedaille am orangeschwarzen Band. Ich versuche mal dieses Geräusch des Umschlages. So, auf Platz 3 mit 73,7% Roy Beck. Auf Platz 2 mit 26,3% Rico Heuschkel und Platz 1. Und der Gewinner der Heldenmedaille am orange-schwarzen Band ist Florian Schubert, der Kapitän der ersten Männermannschaft mit 30,3%. Allen Nominierten und allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die Unterstützung unseres Vereins, um die Historie auch zu bemühen. Der erste Preisträger der Heldmedaille war Boxer mit seiner Fußballbibel und der letztjährige Preisträger war Puh für seine Treue zur BSG und weil er nie vergisst, wo er herkommt. Ja, dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Wir suchen natürlich auch die goldene Luftpumpe des Jahres und die Nominierten darf jetzt Kalli vorstellen.
Genau, da haben wir drei Kandidaten, die sich einen Kopf-an-Kopf-Rennen, denke ich, geboten haben. Als erster Kandidat ist natürlich unser Deutscher Fußballverband für seinen Drei-Stufen-Plan rund um die Thematik Dietmar Hopp.
Also das war ja so, dass wir den Drei-Stufen-Plan gibt es ja von der FIFA. Es geht im Prinzip um Rassismus-Einhalt gebieten im Fußball und im Prinzip bei entsprechenden Gesängen, Rufen, Plakaten einzuschreiten, Spiel unterbrechen zu können. Also alles in drei Stufen. Das fand keine Anwendung, als es mal ein Spiel gab von Hertha gegen, wer war das damals? Genau. Da fand das keinen Einsatz und es wurde dann erst aktiviert, als die Plakate gegen Dietmar Hopp gezeigt wurden. Das ist schon eine schwierige Geschichte, die da der DFB gemacht hat. Das ist ja dann zum Glück auch so kommentiert worden in vielen, nachdem zuerst nur auf die Fans geschimpft wurde. Ja, also der DFB, das sieht irgendwie im Moment nicht so gut aus. Auch mit Fritz Keller wird das nicht wirklich besser. Präsentiert sich da wenig optimal. Aber wir haben bestimmt noch weitere Verbände bei den Vorschlägen für die Luftpumpe des Jahres.
Natürlich, also gucken wir mal an unseren eigenen Verband. der auch nominiert ist als zweiter Kandidat für ihr Management in der Corona-Krise und natürlich ihr Handeln in der Abhängigkeit des Anrufs aus Bayern, den du vorhin schon mal erwähnt hattest.
Ja, Jan, da bist du dann natürlich der Ansprechpartner. Du teilst die Nominierung bestimmt.
Absolut. Also ich hatte es ja schon öfters mal gesagt, es gibt dort zwei Meinungen, die kann man haben, das ist völlig legitim, aber die Art und Weise, wie dort verformt wurde, das ist... Also da, wenn ich schon wieder daran denke, da strömen sich schon wieder alle Haare bei mir. Also was Dilettantisches, ganz ehrlich, das ist, also eigentlich müssen die gewinnen. Also wirklich, also das geht einfach nicht. Also das hat mit Professionalität von dem Verband einfach nichts am Hut, nichts.
Na, was mich so schockiert hat, war tatsächlich, dass... Also, dass man den Nachwuchs, die Diskussion gab es da ja intensiv. Ne? Ich war grundsätzlich, könnte ich mir das Modell der Saison... Verlängerung gut vorstellen. Wenn mir der Pandemieverlauf, also ich das ähnlich befürchtet habe, wie das jetzt tatsächlich eintritt. Aber was ich nie berücksichtigt habe und wo die Argumente einfach stichhaltig waren, sahen, dass das für den Nachwuchs so nicht funktioniert. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, die Ahnung vom Nachwuchs haben, im Gegensatz zu mir, die haben gesagt, du musst dort die Saison abbrechen, um eben die Übergänge sicherzustellen. Und dass dieses Argument ja gar nicht gezogen hat, sondern erst als dann der Bayerische Verband angerufen hat, gesagt, das könnt ihr so nicht machen, ihr müsst das dort ändern, dass man dann erst reagiert hat. Also das hat ja letztendlich nichts mit dieser Petition zu tun, die hat nur ein Stimmungsbild abgegeben, sondern tatsächlich hat man nur auf diesen Anruf reagiert. Und das ist das, was ich bis heute für ein schwieriges demokratisches Verständnis halte. Dass die Situation für alle neu ist, dass da Fehler passieren, das ist verständlich, aber dieses Handeln aufgrund eines Anrufs vom roten oder in dem Fall blauen Telefon, das ist irgendwie ein bisschen unheimlich, fand ich.
Man hat's einfach verpasst, die Vereine im Vorfeld mit einzubeziehen. Das war ja auch bei diesem Online-Meeting, was dort war, wo die Vereine natürlich davon ausgegangen sind, dass dort auch nochmal jeder ein bisschen sein Input mit einbringen kann. Das war ja nicht so. Das war eine Wahlveranstaltung für die Saisonfortsetzung und nichts anderes. Und das hat natürlich viel Frust geschürt und gerade im Nachwuchs, wo wirklich jeder, mit dem man sich unterhalten hat, der mit dem Nachwuchs zu tun hat, die haben gesagt, das geht einfach nicht. Und wenn der Verband das im Vorfeld sich bei anderen Vereinen da erkundigt hätte, wäre das gar nicht zu dieser Entscheidung gekommen. Es war so offensichtlich, aber...
Aktuell scheint das hat mir der Nick Schubert vom FC Thüringen weiter gesagt, er hat den Eindruck, dass man daraus gelernt hat, dass aktuell sehr intensiv der Kontakt gesucht wird und dass das eben tatsächliche Videokonferenzen sind, wo man eben die Meinung auch hört, und das wäre ja schön, wenn man daraus gelernt hat. Das Handeln damals ist aus meiner Sicht zumindest zu Recht nominiert. Und wir haben aber noch einen dritten, der ebenfalls nominiert wurde, Kalli.
Ja, das ist noch näher bei uns dran, und zwar der KV aus Thüringen. In dem Fall für das Abstimmungs- und Meinungsbildverfahren innerhalb der Entscheidung über den Saisonabbruch oder die Fortsetzung, ebenfalls am Anfang des Jahres oder Mitte. Anfang des Jahres.
Das ist ja auch so ein Thema, ne? Der KFA Ostthüringen hätte ja im Prinzip seine Vereine mal fragen können, müssen, aus meiner Sicht. Wie seht ihr das? Hätte da eine Diskussion führen müssen, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das nie passiert, Jan, stimmt?
Meistens ist es noch nicht, und man munkelt, das sage ich jetzt einfach mal, habe ich so gehört, dass natürlich auch die Vertreter der KFAs beim TV mit involviert sind und dann natürlich aufgrund der ersten Entscheidung beim TV natürlich auch einige so ein bisschen die Hörner draußen hatten und so nach dem Motto, naja, jetzt werden wir mal sehen, wer am längeren Hebel sitzt, und das hat dann wahrscheinlich ausgereicht, dass man darauf verzichtet hat, die Vereine mal mit ins Boot zu nehmen.
Ja, drei Nominierte. Die bisherigen Preisträger der Goldenen Luftpumpe waren 2018 war es Andy Blefury für seine Online-Schmierereien. 2019 waren es die drei Affen aus Nordhausen. Nicht sehen, nicht hören und so weiter. Und 2020 ist es, fangen wir an mit Platz 3, mit 8,4% der KFA Ostthüringen, Platz 2 der DFB mit 25% und mit 56,6% auf dem ersten Platz der TFV für sein Management der Corona-Krise und das Handeln in Abhängigkeit von einem Anruf aus Bayern. Jan, das ist doch genau so geworden, wie du dir das erwünscht hast. Und letztendlich ist es eben ein Meinungsbild unserer Hörerinnen und Hörer, die das ziemlich klar abgestimmt haben.
Herzlichen Glückwunsch an den TV. Völlig verdient, alles dafür getan.
Ja, wir lassen bei solchen Sachen natürlich Dimi völlig draußen, nicht, dass er irgendwelche Probleme bekommt. Aber bei dem Respektding des Jahres, dort können wir Dimi einbinden. Wir haben dort eine ganze Menge Nominierte. Wer ist denn für das Respektding des Jahres nominiert?
Erstes die Organisation und Durchführung der 21. Auflage des RNV Hallenmasters in Krems sowie der Titelgewinn der BSG.
Ja, also wenn es ein Ereignis des Jahres 2020 gibt, dann war es eigentlich dieses Hallenmasters, Kalli. Oder dass das nun gleich am Anfang ist und für das ganze Jahr halten soll, das hätten wir uns damals nicht gedacht. Aber das war doch alles sensationell, auch vom Verlauf und dann Schubi noch da auf der Bande mit seinem Gruß. Das war eine runde Geschichte, oder?
Ja, also wenn wir uns noch, wenn wir mal zurückblicken in die Zeit vor Corona, das kann man jetzt damit Freude so sagen, da bleibt nur das Hallenmasters und das war wie jedes Jahr sensationell. Also sowohl die Gastfreundschaft war da wieder 1A, die Party danach war 1A, die Leute 1A und natürlich, wenn du dann das Turnier noch gewinnst, ist es natürlich noch umso besser. Mega Stimmung. Also schade, dass es nächstes Jahr eigentlich ausfällt. Aber so, ich habe es schon mal irgendwo kommentiert, bleiben wir halt einfach länger Titelträger.
So ist es. Wir haben gewonnen, da bin ich mir gar nicht so sicher. Hat denn da Demi mitgespielt? Ich weiß es gar nicht.
Naja, versucht mit. Er war rumgerutscht. Da muss ich noch vom Juster noch die anderen Heimschuhe anziehen, weil ich so gerutscht bin mit meinen. Aber ja, hat auch nichts gebracht.
Und deine Eindrücke?
Ja, es waren super Eindrücke. Remy hat sich richtig aufgeregt, hat gesagt, ich verweigere extra, dass ich sogar ein Tor schieße, damit sie mein Lied nicht singen. War Remy wirklich teilweise richtig angepisst, hatte ich so das Gefühl, weil ich kein einziges Tor gemacht habe.
Und das bei Dingen, ja. Wo du frei vom Tor standst, hast du Tor gewonnen. Das war...
Ja, aber dafür war ich halt nach dem Turnier halt umso stärker.
Es war eine runde Geschichte. Ich kann mich auch an fantastische Bilder von Kallis Frau erinnern, die ich nie vergessen werde, rund um dieses Turnier. Das war einfach, fantastische Stimmung, wie jedes Jahr. Und dann hoffen wir einfach, dass die 22. Auflage dann im übernächsten Jahr wieder stattfinden kann. Und wir werden auf jeden Fall dabei sein. Und hoffentlich an diese Leistung mit der 21. Auflage anschließen. Wen haben wir noch als Kandidat?
Die Ehrung von Carola Konrad, die sich als Heldin der Herzen seit 17 Jahren um die körperlichen Beschwerden der Fußballspieler des Vereins und das in allen Klassen, Altersklassen kümmert.
Ja, Dimi, das musst du sagen. Das ist, erstens finde ich eine tolle Aktion der Ostthüringer Zeitung, das muss man auch mal sagen, die da immer wieder auch, das geht ja nicht nur um Fußball, sondern das ganze ehrenamtliche Engagement in der Stadt Gera beleuchten oder in Ostthüringen und da immer wieder zeigen, wie viele sich ehrenamtlich engagieren und Carola Konrad war dort nominiert, hat auch gewonnen und das ist einfach fantastische Arbeit, die Carola für den Verein macht, richtig?
Ja, Carola kannst du nicht oft genug danken, was sie alles leistet für den Verein. Sie kommt von der Arbeit, sie macht teilweise nicht mal nach Hause, sondern gleich an Steg und das dann teilweise bis abends um 9, um 10, um 11. Ist immer die Letzte, so gut wie, beim Spieltag einer der Ersten und einer der Letzten, die immer geht. Also Carola kannst du halt nicht oft genug danken. Also ist wirklich eine herzensgute Frau. Und halt für alle.
Nicht zu ersetzen.
Also wirklich. Wie eine Mutti halt auch. Eine Ersatzmutti beim Fußball. Wirklich eine super Frau.
Jan?
Ja, was ich gerade schon gesagt habe. Nicht zu ersetzen. Also Carola ist menschlich, vom Engagement her, von allem. Also ich kann da nichts Negatives finden. Oder also wirklich nicht durchsetzen.
Jo, Demi, wer ist noch nominiert?
Das Engagement von Andreas Ludwig, der als Vorsitzender der TSG Stotterheim sich mit einer Petition für den Saisonabbruch im Nachwuchsbereich stark machte.
Ja, also fantastisch. Es geht um den Nachwuchs. Also das war ja die Petition. Letztendlich ist damit nochmal deutlich geworden, wie problematisch ein möglicher Abbruch im Nachwuchs ist. Die Argumente wurden dort nochmal vorgetragen. Und letztendlich hat das eben geholfen, die Stimmungslage nochmal deutlich zu machen und war wichtiges Engagement. Wir haben es schon besprochen, dass letztendlich nicht die Petition für einen Umbruch gesorgt hat, sondern Anruf aus Bayern. Aber ich denke, jedem ist nochmal klar geworden, dass es dann doch nicht so einfach ist, mit einem Kamm sowohl Nachwuchs- als auch Männerbereich zu behandeln und dass man das besonders betrachten muss. Okay, wer ist noch nominiert?
Warte, ein Augenblick, ich musste ganz kurz in die Kleine. Nein, jetzt hat es alles geklärt, der hat mir nur meine Schuhe gebracht. Der 1-0-Erfolg von Heracles Almelo gegen Ajax Amsterdam am 24. Spieltag 2019-2020 nach einem Tor von Cyril Dessers, wenn ich es richtig ausgesprochen habe.
Ja, den Nachnamen auf jeden Fall. Also Heracles hat ja gerade irgendwie eine schwierige Phase, aber 1-0 gegen Ajax zu gewinnen, das war ziemlich stark. Und ja, insgesamt war die Saison 19-20 für Heracles ganz okay. Aktuell sieht es ein bisschen schwieriger aus. Und natürlich wollten wir auch 20 eigentlich mal hinmachen und dort mal spielen. Das müssen wir nun, diesen Traum müssen wir ein wenig verschieben. Und vielleicht gelingt es ja dann im nächsten oder übernächsten Jahr, dass wir mal Europapokal in Almelo spielen. Wer ist noch nominiert, Demi?
Die Sommertransfers in die Haupt von Eintracht Eisenberg, Tim Urban von Thüringen weiter und Max Zerrenna von SV 1879 Erlangen.
Na, da musst du jetzt da was dazu sagen. Gute Transfers gewesen? Also zumindest zwei habe ich ja gesehen.
Ja, also auf jeden Fall. Also Haupter und Dortsee. Also ja, da merkst du halt auf jeden Fall, dass die halt schon wirklich höherklassig gespielt haben oder das Potenzial haben. Und ja, auch zwei dufte Typen, die passen ins Team. Und mit denen kannst du halt wirklich noch einiges erreichen.
Und was ist mit Tim Urban?
Tim Urban wurde operiert, so war mein letzter Stand. Aber wie weit jetzt er schon ist oder mit seinem Aufbautraining, das weiß ich.
Kalli, Andy Haupt und Max sind Verstärkung, oder?
Absolut. Also, Andy Haupt ist noch dadurch, dass er Abwehr spielt, achte ich jetzt nicht so drauf, beziehungsweise ist er mir nicht so aufgefallen wie Max Zerrenna, der schon ein ganz schöner Mühler ist. Mhm. Viel arbeitet, viel rackert, gute Spielideen hat, also auf jeden Fall zwei Verstärkungen und ich hoffe bei Tim Urban, dass das wird und dass er dann zumindest einen Teil der Fußstapfen von Rico Heuschkel ausführen kann.
So ist es, das ist sicherlich auch das Ziel, umso schöner wäre es, wenn beide dann irgendwie nochmal zusammen trainieren, zusammen spielen könnten, denn es sind natürlich große Fußstapfen, das steht außer Frage. Wen haben wir noch als Nominierten?
Die Verlängerung des Engagements der DBG Glück auf für den Nachwuchsfußball im Rahmen der Glück auf Nachwuchsakademie.
Ja, das ist doch fantastisch mit unserem Partner Jan, oder den wir dort im Nachwuchs haben, dass wir so einen verlässlichen Partner haben, dass der BSG treu bleibt und ja, den Nachwuchsfußball so lang und so intensiv unterstützt.
Ja, die Unterstützung ist verdammt wichtig für die SG und es ist mir auch immer wichtig, dass du auch, wie gesagt, über einen längeren Zeitraum Partner hast, auf die du dich verlassen kannst, mit denen du gemeinsam Ziele arbeitest und die dann auch angehst. Also super.
Wen haben wir noch, Demi?
Die Tabellenführung der BSG nach dem 9. Spieltag und die damit verbundene starke sportliche Leistung in der Thüringer Liga-Saison 2021.
Ja, hast wahrscheinlich du nominiert, wa? Aber dafür kam es jetzt nicht flüssig.
Ich glaube, ich habe Carola genommen, denke ich.
Nein, aber hat ja Kalli auch schon bestätigt, dass einfach jetzt man sieht, wie stark der Kader ist, dass das gut funktioniert. Es ist eben wirklich schade, dass die Saison da jetzt unterbrochen wurde, ist, dass man die Entwicklung nicht weitersehen kann und dann eben auch das Spiel gegen Arnstadt nochmal kommt. Remy ist da ja auch relativ klar in seiner Meinung, sagt, dass man mit diesem Kader da vorne dran stehen muss. Und das wuppen muss und sie sieht's ja auch insgesamt aus. Also die Entwicklung ist ja wirklich in sportlicher Hinsicht auf jeden Fall Sehr stark. Und es gibt noch einen Kandidaten.
Genau, und zwar die Gastronomen aus der Stadt und Umgebung, die sich mit großen Kraftanstrengungen durch die Corona-Krise kämpfen mussten und vor allen Dingen jetzt wieder ein bisschen.
Ja, Jan, das kannst du ja nur aus eigenen Erfahrungen berichten. Das ist schon ziemlich hart und da sammelt sich, glaube ich, auch viel Wut, Unzufriedenheit. Also jeder geht da so ein bisschen anders um mit. Ne? Ich finde es ganz stark, was so gemacht wird mit Lieferung von Essen oder Bereitstellung, dass man es abholen kann und so. Da sind schon viele sehr kreativ, aber das fordert auch viel Kraft, oder?
Ja, also Gastronomie-Szene, sage ich mal, ist ja auch wie eine Familie. Man kennt sich ja dann mit der Zeit auch untereinander und der eine klagt dem anderen so seine Wehwehchen, seine Sorgen und das ist natürlich schon extrem und auch die Langzeitfolgen, die da noch kommen werden, haben, glaube ich, viele jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm und das wird nochmal ganz, ganz bitter werden und natürlich versuchen jetzt viele mit irgendwelchen Aktionen sich über Wasser zu halten, aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und da sind einfach andere gefragt, da Lösungen zu finden. Und wie gesagt, wenn es dann Novemberhilfen gibt, die irgendwie im Januar ausbezahlt werden und im Dezember gibt es noch nicht mal einen Antrag für die Novemberhilfen, das sind einfach Versäumnisse der Politik, die jetzt das halbe Jahr seit der ersten Welle nicht genutzt haben, um da ordentliche Grundlagen zu schaffen. Und das wird am Ende ja dann anderen auf die Füße fallen.
Und das sorgt halt in einer Situation, wo es alle braucht, für einen großen Unfrieden, eine große Unsicherheit, existenzielle Nöte. Und da fällt es dann eben manchmal auch schwer, Verständnis für die eine oder andere Entscheidung aufzubringen. Und das ist halt ärgerlich, denn wenn es zugesagt ist, die Hilfen, dann müssen sie eben auch abrufbar sein. Denn klar ist, wichtig ist, dass wir danach auch wieder unsere Gastronomen in der Stadt haben und dass wir dort alle gemeinsam irgendwie jetzt durch die Situation müssen. Aber da braucht es eben Sicherheit. Es ist und bleibt eine schwierige Zeit und deswegen gilt es allen Gastronomen, die teilweise ja auch gerade ihr Restaurant eröffnet haben, also danken für ihre Kraft, die sie da reinstecken und wirklich versuchen, da etwas bereitzustellen und irgendwie auch Dank an diejenigen, die das dann auch nutzen. Also nur so kann es funktionieren, wenn jeder auch seinen Beitrag leistet und ist ja auch, glaube ich, was ganz Angenehmes, wenn man mal aufs Kochen verzichten kann.
Ja, es haben ja auch viele Gastronomen in Zeiten der ersten Welle auch viel Geld in der Hand genommen, um da ein bisschen umzurüsten, weil man sich schon dessen bewusst war, dass man natürlich irgendwo auch ein Sammelpunkt ist für Leute und dass man da eine gewisse Verantwortung hat und dann nimmst du viel Geld in die Hand, um da Voraussetzungen zu schaffen und dann musst du trotzdem wieder zumachen. Das ist dann natürlich bitter.
So ist das. Jo, das sind die Nominierten für das Respekt-Ding des Jahres. Wir haben von diesen Nominieren die drei Erstplatzierten. Auf dem dritten Platz mit 13,2% das Hallenmasters in Grimmen. Auf dem zweiten Platz die Gastronomen unserer Stadt für ihr Engagement und ihre Leidensfähigkeit und auf Platz 1 mit 53,9% Carola Konrad und die Ehrung als Heldin der Herzen, verbunden natürlich mit dem Dank an die OTZ, die diesen Preis auslobt. Das ist etwas Wunderbares, dass eben hier ehrenamtliches Engagement sichtbar gemacht wird. Um das historisch einzuordnen, wir hatten die bisherigen Preisträger, das waren 2018, die ehrenamtliche Arbeit von Volker und Frank Neuhaus, 2019 der Fair-Play-Preis für Reik Friedrich, Florian Licht und Sebastian Schmuck, die ein Zuschauer, der einen Herzinfarkt hatten, erst versorgt hat und 2020 ist es dann Carola Konrad. Ja, und es obliegt mir, die Abgründe oder die Nominierten für die Abgründe des Jahres vorzustellen. Auf dem erste Nominierte ist unsere BSG 11, die, das haben wir schon besprochen, eben zum zweiten Mal aus dem Pokal rausfliegt in der ersten Runde. Also es war in Schleiz zwar die zweite Runde, aber der erste Auftritt der BSG. Und im letzten Jahr war es bei Thüringen Jena. Ich kann mich erinnern, dass nach der Neugründung der BSG wir eigentlich im Pokal immer gut ausgesehen haben. Und dann gab es, glaube ich, mein erstes Aus mit Carsten Henzel in Weimar. Und jetzt eben gleich zweimal. Der Pokal ist so ein bisschen die Hoffnung, gerade wenn wir eben so ein gutes Team haben, dass du dort ein bisschen weiterkommen kannst, dass du dort nochmal ins Halbfinale kommst, vielleicht nochmal ins Finale. Denn ganz ehrlich, jeder denkt an 2018, an dieses fantastische Finale und ja, jeder würde das auch gerne nochmal erleben wollen. Umso ärgerlicher ist es, dass man dort rausfliegt. Aber das haben wir schon besprochen. Der zweite oder das zweite, was nominiert ist, ist Leon, der wechselt der Nachwuchshoffnung Leon Stein zum SG Partner Eurotrink Kickers. Hab ich das nur so ein bisschen komisch wahrgenommen? Also plötzlich, also wir hatten in der Vorsaison hieß es, wir setzen auf Nachwuchs, wir brauchen den Nachwuchs, um eben zukünftig in der Oberliga spielen zu können. Leon Stein war aus meiner Sicht jemand, der im Team angekommen ist, war ein starker Spieler, der eine eindrucksvolle Leistung gezeigt hat. Und dann wechselt er und das auch noch zum SG-Partner Eurotrink. Das hat bei mir für ein paar Fragezeichen gesorgt. Kalli, ist das so eine typische Geschichte, dass das nur bei mir für Fragezeichen sorgt oder war das auch bei anderen so?
Also das war nicht nur bei dir, das hat nicht nur bei dir für Fragezeichen gesorgt, sondern noch bei vielen anderen. Gerade so ein Talent, ne? Auch Leon Stein, Nick Poser, gut am Ball, gutes Spielverständnis, nur ein bisschen schmächtig, aber sonst hatte der eigentlich alles, um in den nächsten Jahre viel Potenzial zu liefern. Deswegen, das war dann, ist wirklich schade, dass man so jemanden verliert auch, und das will ich mal noch dazu sagen, hat er nun auch noch einen Bruder, Nick Stein, der wohl mindestens auf dem Niveau von ihm spielen kann, den man vielleicht darüber auch noch hätte holen können, gegebenenfalls. Das wäre dann für den nächsten Jahr auch schon echt 2, 3, 4 gute Spieler gewesen mit Potenzial.
Also Dimi will ich dazu nicht fragen. Ich weiß nicht, Jan, du warst da noch im Vorstand, oder, als das entschieden wurde?
Ja, ich war da noch im Vorstand. Ich habe leider mit mir nicht persönlich sprechen können. Weiß daher nicht, ob es da persönliche Gründe gab. Wie gesagt, Dimi hat es vorhin schon gesagt, ist natürlich ein hoher zeitlicher Aufwand, 4-mal Training plus Spiel. Und als junger Kerl, vielleicht bist du dann irgendwann an dem Punkt, dass du sagst, ey, ich will lieber ein bisschen mehr Freizeit und will lieber mit meinen Kumpels kicken, als das muss dann jeder selber entscheiden. Das ist ärgerlich, gar keine Frage. Und man muss sich da auch hinterfragen, ob man da auch alles versucht hat, den Junge zu halten oder ob die Rahmenbedingungen stimmen für junge Spieler, ob man da vielleicht was verbessern muss. Aber grundsätzlich ist es eine Entscheidung und die sollte man auch akzeptieren, auch wenn es ärgerlich ist.
Okay, wen haben wir dann noch als Nominierten? Wir haben dann das Thema Aufstiegsverzicht, also den FC an der Fahner Höhe, öffentlich bei den Artikeln auf FUPA den Aufstiegsverzicht erklärt, dass man das nicht will, und dann 24 Stunden vor Fristende dann doch noch zu melden. Das sorgte natürlich für Unruhe. Da gibt's auch mehrere Ursachen, warum das so lief, wie es lief. Auf jeden Fall war das halt dann auch irgendwie unnötig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass 24 Stunden vorher man plötzlich alles komplett überwirft, sondern den grundsätzlichen Gedanken, das dann doch zu machen, muss es ja irgendwie schon gegeben haben. Es hat dann vielleicht nur noch mal einen Impuls gefehlt oder eine Zusage einer, 1, 2 Spieler etc. Aber das war irgendwie, ja, nicht so optimal gelaufen, Jan, oder?
Ja, ich war damals auch sehr angefressen, das muss man einfach sagen. Die Art und Weise geht für mich überhaupt nicht. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube auch nicht, dass man 24 Stunden da völlig seine Meinung ändert. Und man hat es vorher ganz klar kommuniziert, dass man nicht aufsteigen möchte. Und sicherlich gibt es dann immer wieder mal Veränderungen, wie zum Beispiel die Variante mit Erfurt in der Oberliga. Aber grundsätzlich die Art und Weise. Und man kennt sich ja auch untereinander. Also man hätte sich ja doch im Vorfeld dann wenigstens vielleicht mal durchklingen sollen und mal sagen sollen, was auf Leute, wir haben uns jetzt aus dem und dem Kontext doch noch umentschieden, nur dass ihr Bescheid wisst. Also wäre vielleicht immer so ein bisschen sauberer gewesen.
Ja. Ja, und den letzten Nominierten oder die letzte Nominierung, weiß ich gar nicht, mit wem ich die so richtig besprechen soll, weil das ist natürlich das Thema, das man angekündigt hat, wir verbessern die Vereinsstrukturen, sind dran. Haben dann auf Willen auch des von Frank Neuhaus in Aufsichtsrat in die Satzung rein, ja, in kürzester Zeit und mit einem Ruckverfahren rein gebracht, der jetzt nicht mehr existiert. Wir haben versprochen bei der MV, die emotional war, wir wollen jetzt im Vorstand zusammenarbeiten. dann sind da zwei Vorstandsmitglieder weg, die Kommunikationsprobleme beschweren, dann kommen da zwei dazu, wo von einer nicht gekannt wird oder zumindest seine Nähe zur BSG unbekannt bleibt. Das ist alles schwierig mit der Verbesserung der Vereinsstrukturen und wenn man dann zusagt, im November das Organigramm und die neuen Kandidaten vorzustellen, dann wirft das halt wieder Fragen auf, wenn das am Ende November halt nicht passiert und bis Ende Dezember immer noch nicht passiert ist. Das ist irgendwie schwierig. Ja, weiß ich nicht. Jan, Kalli, so richtig optimal läuft's nicht. Machen wir es mal so, Kalli, es muss im neuen Jahr besser werden, oder?
Ja. Also man darf sich nicht von dem, sag mal, sportlichen Erfolg blenden lassen, das, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte. Es muss besser werden, aber mir fehlt so ein bisschen der Glaube daran. Im Nachhinein wäre vielleicht zur MV dann doch die ein oder andere Entscheidung anders zu treffen, besser gewesen oder die ein oder andere Situation hätte vielleicht anders ausgehen müssen, um jetzt vielleicht an einer anderen Stelle zu stehen. Aber vielleicht mit besseren Vereinsstrukturen, aber das ist alles nur hätte, wenn und aber. Das muss nächstes Jahr. Muss.
Aber Kalli, weil du es gerade ansprichst, das Thema MV ist doch eigentlich schon wieder das nächste Beispiel. Ja, wir behaupten immer von uns, dass wir ein großer Verein sind und dass sich ja vieles verbessert und dann kriegt man es aber nicht auf die Reihe, eine Mitgliederversammlung online durchzuführen. Probieren es auch nicht mal oder loten das nicht mal aus, sondern sagen einfach, ist halt nicht, muss man halt verschieben. Und andere Vereine, wenn man sich ein bisschen im Social Media ein bisschen umguckt, machen alle ihre Mitgliederversammlung online. Und das sind halt einfach so Sachen, wo ich sage, nächstes Beispiel dafür, wir schreiben jetzt halt wieder Briefe an irgendwelche Vereinsmitglieder, was man irgendwie vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren mal gemacht hat. Da muss ich dir zustimmen, Kalli, da fehlt mir auch so ein bisschen der Glaube, dass das irgendwie da vorwärts geht.
Danke, das waren nochmal so zwei Beispiele, die ich nochmal unterstreichen.
Ja, und die Frage ist ja, es hätte uns ja gut getan, wenn wir in der aktuellen Situation, die ja, das wird ja eingestanden, öffentlich, in der Öffentlichkeit nicht so optimal ist, wenn man den Austausch unter den Mitgliedern herstellt. Ich verstehe es natürlich nicht. Also grundsätzlich gibt das dieses Corona-Vereinsrecht tatsächlich her, ne, diese schriftliche Abstimmung. Aber diese schriftliche Abstimmung ermöglicht ja überhaupt keinen Austausch, sondern im Prinzip gibt einen Beschlussvorschlag und ja oder nein. Das, was ja im Verein wichtig gewesen ist und was doch eigentlich gefördert werden sollte, war doch das Thema Austausch untereinander. Und da fällt es mir tatsächlich schwer zu verstehen, warum es aktuell nicht möglich ist, also diese Kommunikation über eine Videoplattform, die wir alle ja gelernt haben, ja, die wir alle in der Zeit jetzt auch intensiv nutzen, warum das nicht möglich ist, für die Mitglieder anzubieten, so wie es zahlreiche Vereine machen. Der Landessportbund hat dort auch eine Plattform, die er kostenfrei zur Verfügung stellt. Selbst wenn ich das ganze Thema Abstimmungsmodul dort vielleicht nicht machen kann oder Sorgen habe rechtlich, ich hätte es möglich gemacht, den Austausch unter den Mitgliedern. Und das ist doch eigentlich das, was wir aktuell brauchen, Jan, oder?
Ja, auf jeden Fall. Enorm wichtig. Und man sieht es auch, um mal bei dem Thema im Fall zu bleiben, was mich persönlich dann schon wieder stört, wenn ich dann halt lese auf Facebook, wir stellen euch unser Team vor. Genau das möchte ich als Mitglied nicht. Ich möchte kein Team vorgestellt haben, sondern ich möchte Leute vorgestellt haben, die sagen, warum sie sich für den Verein engagieren wollen, warum sie einen Vorstand wollen. Und dann, dass ich als Mitglied, als Vereinsmitglied die Wahl habe, den wähle ich, den wähle ich nicht, den wähle ich, den wähle ich nicht. Ich möchte kein Team haben. Ich möchte mir als Mitglied meinen Beitrag leisten, ein Team das Bestmöglichste im Idealfall für den Verein zusammenzustellen. Und das geht nur, indem ich diskutiere, indem ich eine Kommunikationsplattform schaffe und nicht einfach dann irgendwelche Namen auf eine Liste setze, die wieder keiner kennt.
Was ich mir auch noch spannend auf diesem Weg vorstelle, also grundsätzlich kann ja jedes Mitglied ein Mitglied vorschlagen. Und dieses Vorschlagrecht würde ich ja dann über diesen Weg komplett wegnehmen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das so einfach funktioniert. Klar haben wir jetzt mit dem aktuellen, ich nenne es mal Corona-Sondervereinsrecht, paar Erleichterungen, damit die MV stattfinden können, damit jeder Verein auch einen genehmigten Haushalt hat. Aber ob das dann so abgespeckt werden kann, dass selbst Vorschläge nicht möglich sind, das halte ich halt für schwierig. Aber das wird man sehen. Ich denke, das, was wir besprochen haben, sind ja auch die bekannten Fakten. Und letztendlich, ist es so, wie es ist. Wir haben dort in Sachen Kommunikation bisher noch nicht die Entwicklung und werden schauen, ob die im Jahr 2021 dann eintritt. Es wäre dem Verein zu wünschen. Ja, wer sind die Abgründe des Jahres? Wer hat die meisten Stimmen bekommen? Also auf Platz 3 mit 21,1% der FC Anderfahrner Höhe für seinen kurzen Aufstiegsverzicht. Das Pokal aus landet auf dem zweiten Platz mit 22,4% und souveräner Sieger mit 47,4% ist das Thema Kommunikation, Vereinsstrukturen und der Aufsichtsrat, der verloren gegangen ist. Das ist einfach so, gehört zum 2020 dazu, dass das alles andere als optimal ist und jeder andere, der da was anderes erzählt, erzählt nicht die Wahrheit. Bleibt zu hoffen, dass das im neuen Jahr besser läuft für Mitglieder und unseren Verein. So, und dann haben wir die letzte Rubrik mit zwei Kategorien. Das ist das ganze Thema Fußball, BSG und Medien. Da sind nominiert zunächst oder wird zunächst gesucht die Medienhelden und wir haben 5 Kandidaten, die uns Jan vorstellen wird.
Ja, als ersten Nominierten haben wir Alba Berlin. Und zwar haben sie in der Zeit des Lockdowns kreativ Kindern und Jugendlichen angeboten, in der schulfreien Zeit eine Alba-Sportstunde über YouTube-Videos zu machen. Das heißt, sie können sich bewegen, Fitness, Wissenswertes zum Ansehen und Mitmachen in den eigenen 4 Wänden.
Ja, das finde ich insgesamt, muss man sagen, die Corona-Zeit, dass sich viele Vereine wirklich was Kreatives einfallen lassen haben. Ob's nun Fitnessübungen sind, die irgendwie Spieler der Männermannschaften, das habe ich gesehen, die online gestellt werden. Ob Chemie Triptis, die eben so ein Bargespräch von Spielern auf YouTube veröffentlicht, um ihre Mitglieder so ein bisschen zu unterhalten und zu binden. Also ich finde zumindest, dass da viele Vereine sich wirklich viele Gedanken gemacht haben und auch Großartiges geleistet haben. Alba Berlin ist da eben auch nochmal ein Beispiel, wo ich sage, dass da hat man auch der Allgemeinheit irgendwie einen Mehrwert mitgegeben mit solchen, dass man eben gesagt hat, für die Kinder zu Hause so eine Unterrichtsstunde im Sport machen. Ich finde das schon stark, was da viele Vereine gemacht haben. Jan, siehst du auch so?
Ja, absolut wichtig auch. Gerade für die Kinder, die ja da sehr viel zu knobeln hatten, ne? Freizeitsport weggenommen, die Schulen waren dicht und so. Das ist natürlich für ein Kind auch ganz anders zu verarbeiten, wie vielleicht für uns Erwachsene. Und wir hatten es ja schon teilweise schwer. Von daher war das unabdingbar, dass da wirklich auch Vereine auch ihrer Pflicht, in meinen Augen, diese haben, nachkommen und eben nicht nur für ihre Mitglieder, sondern eben auch für die Allgemeinbevölkerung was anbieten. Und das haben sie gerade auch in diesem Beispiel hervorragend getan.
Wen haben wir noch als Kandidaten?
Als nächstes haben wir Andreas Kästner, Mitglied der Arbeitsgruppe Archivwesen im TV und TV-Pressesprecher Hartmut Gerlach für die Reihe Ewige Tabelle und damit verbunden die Geschichte der Vereine aus 30 Jahren Verbandsliga.
Genau, wer immer sagt, wir schimpfen nur auf den TV, das stimmt gar nicht. Also da tauchte übrigens auch der erste SV Gera bzw. BSG Wismut auf der Internetseite versuchen die beiden auch so ein bisschen zwischen den TV-News immer mal Vereine der Thüringen-Liga Zeitbeginn vorzustellen. Ich finde das wirklich eine tolle Arbeit und das zeigt aber auch, dass viele Vereine, die wir schon in der Zwischenzeit auch wieder verloren haben, die zum Anfang dabei waren und jetzt nicht mehr dabei sind. Wen haben wir noch?
Wir haben das Fußballmagazin 11 Freunde, kennt sich euch auch viele, für 20 Jahre kreative Berichterstattung und die klare Haltung zum Leipziger Projekt.
Ja, das ist glaube ich, echt was Besonderes. Nicht nur 20 Jahre, 11 Freunde ist, glaube ich, auch ein Magazin, was jeder kennt und auch liest, aber das ist so konsequent eine Position auch zu Raba weitertragen, das ist schon einzigartig und finde ich echt einen starken Charakter. Sie begründen es ja auch immer, werden dafür auch kritisiert, ne? Aber halten da recht stabil an dieser Haltung fest und sagen, irgendeiner muss ja die Kritik aufrechterhalten, weil eben dieses Projekt den Fußball insgesamt gefährdet. Das muss man ja nicht teilen, aber ich finde es eben eine konsequente Haltung und finde es ziemlich gut.
Ja, das Gute ist, was du schon gesagt hast, dass das eben auch immer wirklich auch mit Fakten unterlegt ist, ne? Also nicht einfach nur so gegen den modernen Fußball nach dem Motto, sondern wirklich, ne, Transfers, gerade dieses Hin und Her mit Salzburg und so, das ist ja alles nicht von der Hand zu weisen. Und wenn man das dann eben nochmal ordentlich aufgebaut vor sich sieht, wird dann das immer nochmal viel bewusster.
Ja. Ja, und auch gerade wichtig jetzt, ich meine, die spielen erfolgreichen Fußball, die spielen guten Fußball. Also wenn ich nur Fußball angucke, kann man wirklich nichts dagegen sagen. Und das ist halt das Problem, was ich so in der Gesellschaft wahrscheinlich dann auch, die spielen auch guten Fußball, die präsentieren Deutschland gut, dann ist es doch okay, dann lass es doch machen. Und dann lese ich die Woche, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, und ich kann es auch nicht mehr genau zitieren, aber sinngemäß, na, wer jetzt noch was gegen RB Leipzig hat, der hat keine Ahnung vom Fußball oder irgendwie sowas, hat irgendjemand gesagt. Deswegen sind solche Seiten auch immer wichtig, die nochmal zeigen, pass auf, es ist halt nicht so, und da gibt es einige Dinge, die zu kritisieren sind.
Das hat Didi Hamann gesagt, ja, und genau. Hat gesagt, sind keine Fans, was auch immer das bedeuten soll. Genau. Ich finde halt, es gibt ja eben Gründe. Also das Traditionsargument, das ist schwach und das würde ich auch nicht aufführen, aber es gibt genug Gründe, die sagen, das ist eine Art und Weise, wie wir den Fußball gefährden. Und ich finde halt auch, und wer so ehrlich ist, sich mal so die Bundesliga-Fernsehzahlen anzugucken, also mit Wolfsburg, ich weiß, Kalli, das ist so dein Verein, aber so ehrlich müssen wir doch mal sein. Also wenn Wolfsburg, Hoffenheim, Raba international spielt, das sind doch nicht die Zahlen, die man sich wünscht, weniger, also sowohl als Zuschauer als auch Fernsehzuschauer, ist doch was völlig anderes, ob da jetzt ein Eintracht Frankfurt in Hamburger SV international spielt. Und ich glaube, dass irgendwann wird man das auch merken, also dass das eine Bundesliga ist, die zunehmend das Interesse auch der Zuschauer verliert. Ich denke, da ist der Corona-Situation nochmal so eine Art Katalysator. Und das hier ist schon ein besonderes Projekt und ich finde, das darf man auch kritisieren. Man muss diese Meinung nicht teilen, ja, das ist ja auch legitim, aber ich finde es eben auch legitim, das zu sagen, so funktioniert es nicht. Aber wen haben wir noch als nominiert?
Sportfrei-Podcast mit Lars und Niki für die Aufarbeitung der Geschichte der BSG Wismut Gera.
Ja, das haben wir ja im Prinzip schon angesprochen. 4 Stunden Historie über BSG Wismut Gera, das ist, das ist einfach einzigartig und tatsächlich auch viele neue Details, die Lars dort rausgefunden hat, Niki fantastisch moderiert hat. Ja, also das ist was Besonderes und kam alles ein bisschen überraschend. Ich freue mich, dass das der Verein dann auch geschafft hat, das zu teilen, weil das wirklich gute Arbeit ist. Und ich hatte ja auch Boxer gefragt, ob er sich für 70 Jahre so ein bisschen um eine chronologische Aufarbeitung kümmern kann, dass man auch mal so die ganzen Spielergebnisse und Tabellenstände zusammenbekommt. Und das macht wohl Boxer zusammen mit Lars und da wird was Gutes für 70 Jahre rauskommen. Da freue ich mich sehr.
Ja, aber auf jeden Fall. Sehr schön, war auch für mich interessant, als ich dann angefangen habe, den Podcast zu hören, dachte ich eigentlich am Anfang, mich würde die Zeit interessieren, ab der ich so dabei war, ne, wo du noch persönliche Erinnerungen hast und ach stimmt, damals, es war so und so und der Aufstieg damals. Aber wirklich so diese ganzen Anfänge und so, das war so interessant und habe ich mir glaube ich auch mehrfach angehört. Das war wirklich super.
Fantastische Arbeit. Und wen haben wir noch als Nominierten?
Ja, wir haben noch als letztes in der Kategorie FUBA Thüringen für die Arbeit und Unterhaltung in der fußballfreien Zeit sowie dem Engagement für den Amateurfußball.
Ja, da holen wir dann mal Dimi wieder ins Boot zurück. Ihr guckt doch regelmäßig drauf, wer ist der Nominierte für die FUBA 11 des Spieltags, oder sei ehrlich?
Da gibt es einige Kandidaten über die ganzen Jahre. Hör mir auf, die wählen sich doch immer alle selber. Die gehen alle ganz auf Sätze. Die hauen sich da immer ihren Flugmodus rein. Machen wieder das Internet an, dadurch ist anscheinend die IP-Adresse ein bisschen anders und dann wählen die sich selber. Gibt es wirklich genug Leute? Ich weiß halt nicht, wie einem das so wichtig sein kann, dass das dasteht. Entweder man schafft es, weil das der Außenstehenden gesehen haben oder der eigenen Spieler, aber sich so selber da mit reinzuwählen, keine Ahnung. Aber so muss halt sagen, wirklich top Leute bei FUBA. Ich hatte ja auch schon mal ein Interview mit dem André, ja, mit André von FUBA. Wo Corona war oder irgendwas war. Und auch sehr sympathische Leute da. Auch die Artikel, die du immer liest, die sind wirklich super. kannst du wirklich nichts dagegen sagen. Und die sind ja immer dabei, ne? Die wissen ja wirklich alles.
Genau, die wissen alles über dich. Alle Werte, ne? Die wissen ganz genau, in welchem Spiel du gelaufen bist und in welchem nicht. Die wissen alles. Nein, es ist einfach.
Wissen sie noch nicht.
Das hat sich auch schon rumgesprochen, keine Sorge. Ja, nein, aber es ist wirklich auch für sie eine schwierige Zeit, das darf man nicht vergessen. Ne? Also diese Corona-Zeit ist wirklich auch schwierig an Infos. Ich denke auch, das wird auch nicht ganz einfach zu sein, so mit Verband und so weiter, aber die machen das wirklich mit großem Engagement und das wirkt alles glaubhaft und ja, gibt dem Amateurfußball bis in die unterste Liga eben ein Gesicht und das ist eine gute Sache und ja, fantastische Arbeit. Jo, dann will ich euch mal die Medienhelden, die Gewinner vorstellen. Also auf Platz 3 haben wir Alba Berlin mit 17,1%. Auf Platz 2 den Sportfrei-Podcast mit Lars und Niki und auf Platz 1 mit 44,7% FUPA Thüringen, die Medienhelden des Jahres 2020. Und 2018 und 2019 war es beides mal derselbe. Die Redaktion Sport im Osten vom MDR für die Dokumentation Unvergessene Vereine. Wir waren da 2019 mit der BSG Wismut vertreten und vorher war es, glaube ich, Motor Suhl und Jimmy Böhlen, sodass FUPA Thüringen ja in diesem Jahr die Medienhelden des Jahres sind. So, wen haben wir dann noch in der Rubrik Postille des Jahres? Dort haben wir 3 Kandidaten. Der Kandidat 1 ist Sky und Kommentator Kai Dittmann. Es war genau dieses Spiel Bayern München oder TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München, als ein wahrer Empörungsrausch bei der Kommentierung losging, wo er wirklich nicht differenziert berichtete über das, was dort passierte, sondern ganz klar Partei ergriff und sich wirklich in so einen Rausch redete über die Fans. Und das tatsächlich wenig mit einem guten Sportjournalismus zu tun hatte, das war dann doch eher enttäuschend. Ähnlich war es im aktuellen Sportstudio im ZDF, ich glaube im April diesen Jahres, wo Dietmar Hopp einfach frei erzählen durfte, was er alles an den Ultras nicht so toll findet und dass er doch hofft, dass die entsprechende Finanzierung sichergestellt ist, damit der Impfstoff hergestellt werden kann. Und er glaubt, dass der im Herbst diesen Jahres zur Verfügung steht. Auch das hat viel öffentliche Kritik gegeben, dass ein Sportstudio einfach so eine Plattform ist und da unkritisch nachgefragt wird. Der Herbst ist nun vorbei von seiner Firma. Der Impfstoff ist nach wie vor nicht da. Und ich finde, das hat auch in dem Sportstudio aus meiner Sicht nichts zu tun. Und da hat man diesen Streit mit den Ultras, der ja wirklich ein anderes Thema ist, so ein bisschen missbraucht und vor allem es gab nicht eine kritische Nachfrage. Und der dritte Kandidat für die Postille des Jahres in diesem Jahr ist zum Glück keine Medien, die irgendwie über die BSG berichtet haben. Da hat man in den letzten Jahren viel Unheil. Diesmal ist es der Sport1 Doppelpass, wo der Leipziger Journalist Guido Schäfer über Menstruationsprobleme bei den Spielern von Mainz 05 schwadronieren kann. Das sind die 3 Kandidaten gewesen und auf dem gewonnen hat Kai Dittmann für seinen Empörungsrausch bei der Kommentierung des Spiels TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern München. Wer waren die Preisträger bisher? 2018 waren es die Berichterstattung rund um das Pokalfinale, wo eine Polizeipressemitteilung ohne Prüfung wiedergegeben wurde. 2019 waren es die Thüringer Medien für die Übernahme der Pressemitteilung der Polizei rund um das Auswärtsspiel in Arnstadt. Und dieses Jahr ist es Kai Dittmann. Das sind die Preisträger rund um die Awards 2020. Euch vielen Dank fürs Mitwirken. Aber die letzte Runde. Kalli, wenn irgendwie Corona, wenn wir das unter uns bekommen. Was wird sich im Fußball geändert haben?
Im Profifußball wahrscheinlich gar nichts. Da habe ich zu unserer Befürchtung, obwohl es da ja einige, zumindest in der ersten Welle, einige Anstrengungen gab, dass dort irgendwelche Reformen angestrebt werden sollen. Aber ich denke, dort wird weiterhin das Geld regieren. Und da wird sich nicht viel ändern. Im Nachwuchsfußball wird sich leider vieles ändern, wenn ich mir jetzt denke, ne, viele Unternehmen, Gastronomen müssen zumachen, Unternehmen, die Leute in Kurzarbeit schicken und so weiter und so fort, die auch Sponsoren wieder sind, von was ja auch der Vereinssport im Amateurbereich lebt. Ich weiß nicht, ob das jeder Verein dauerhaft dann tragen oder überleben kann. Das wird sicherlich, und das hatte Jan davon schon mal gesagt, bei den Gastronomen, so auch im Fußball und bei der ganzen ehrenamtlichen Arbeit und Vereinsarbeit, die es gibt, langfristig Folgen haben. So wird es meines Erachtens kommen.
Dimi, wenn wir, ich weiß nicht, wann wir wieder anfangen können zu spielen und wann wir das tun, aber ich nehme mal an, sollte es tatsächlich uns gelingen, die Infektionszahlen runter zu bekommen, dann wird man sicherlich darüber nachdenken. Wenn wir wieder starten zu spielen, werden wir genau dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben als erste Männermannschaft?
Ich denke ja, weil jeder Spieler ist ja oder weiß, worauf es ankommt, weil jeder hat ja eigentlich den Aufstieg in der Oberliga im Kopf und ich denke, dass halt jeder Spieler dafür dann halt auch das Nötige dafür geben wird, jetzt auch in der Zeit, wo nicht Mannschaftstraining trainiert wird, sondern individuell. Und ja, ich denke, da ist jeder fokussiert und ehrgeizig genug, fit zu halten. Auch ich.
Und Jan, die allerletzte Frage an dich. Was muss passieren, dass 2021 ein gutes Jahr für die BSG Wismut Gera wird?
Das ist eine gute Frage. Also natürlich für alle Vereine ist wichtig, dass dieser ganze Corona-Spuk irgendwann wieder zumindest in solchen Fahrbahnen ist, dass man das Vereinsleben wieder aufrecht erhalten kann oder wieder aufnehmen kann überhaupt. Für Nachwuchs wird es unwahrscheinlich schwierig, glaube ich, bei vielen, auch bei uns, denke ich, jetzt nach so langer Zeit ohne Training, ohne Spiele jetzt wieder. Ja, und für einen Verein an sich, ja, das, was ich eigentlich schon oft öffentlich angeprangert habe. Also der Verein muss es einfach schaffen, wieder als Verein aufzutreten und gemeinsam Dinge anzugehen und das eben nicht nur, wenn es zu spät ist, dann irgendwie nach außen zu hauen, dass man doch gewillt ist, hier zusammenzuarbeiten. Man muss halt doch Taten folgen lassen.
Ja, und ich danke euch dreien erstens für euer Engagement in unserem Verein und zweitens für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um die letzte Podcast-Ausgabe des Jahres 2020 mit mir zu gestalten und die Preise zu verleihen. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Start des neuen Jahres. Bleibt gesund und bleibt der BSG gewogen. Glück auf!
Glück auf!
Glück auf!
Beleidigungen gegen Dietmar Hopp. Das war das Signal draußen vom Assistenten. Die Zuschauer stehen auf, pfeifen völlig zurecht. Transparente, da sind sie. Was soll das? Gibt's nichts anderes? Gibt's keine kreativere Art und Weise als persönliche Beleidigungen? Ist es das? Ist es das? Ist es das, was raus muss bei denen, die sich Fans nennen? Mehr geht nicht. Okay, also ich stehe auf, klatsche mit, weil wenn ich sage, das ist die Lösung, dann ist das die Lösung. Als Protest gemeinschaftlich gegen Leute, die anscheinend mit Rassismus, Gleichstellung, Demokratie, Ausgewogenheit, einem freien Leben nichts anfangen können, weil sie sagen, wir zeigen es den Leuten, die wir hassen, weil Hass ist unser Antrieb. Du meine Herr. Aber jetzt mache ich hier mal kurz Pause und klatsche mit als Zeichen gegen die, die den Fußball, die unser gesellschaftliches Miteinander, die Toleranz und Freundschaft und Freiheit und Demokratie kaputt machen wollen.